1858 startete Cyrus W. Field, hieß der, den ersten Versuch, ein Kabel von Amerika nach England zu legen. Durch den Atlantik natürlich. Man nennt das das Transatlantikkabel. Das Kabel riss und versank im Meer nach dem ersten Versuch 1858. $500,000 war weg. Man muss sich vorstellen, 1858, $500,000. Ein Jahr später versuchte er es noch einmal und hatte Erfolg. Doch nach einem Monat funktionierte die Verbindung nicht mehr. Ich glaube, die Königin hat dann ein Telegramm nach Amerika gesandt. Und das ging dann etwa einen Monat, bis das da gelandet ist. Irgendwie war da mit dem Kabel etwas nicht in Ordnung. Dann war die Leitung wieder tot. Dann brannte sein Papierhandel bis auf die Grundmauern ab und nahm ihm sozusagen seine finanziellen Mittel weg. Doch Field verfolgte seinen Plan weiter und reiste 31 Mal nach England, um dort Geld für sein Projekt zu beschaffen. Und 1865 begann er mit dem dritten Versuch und nach 2250 Kilometern riss das Kabel wieder. Versank im Atlantik und weg war's. Ein Jahr später versuchte er es noch einmal und dann ist es gelungen. Unglaublich. Field gehört zu den Menschen, die mit ihrem Mut und ihrer Risikofreudigkeit Wesentliches zur Entwicklung unserer Welt beigetragen haben. Was uns heute selbstverständlich scheint, wurde von Männern und Frauen wie Fields unter großen Opfern erkämpft. Es sind Menschen, die bereit waren, alles auf eine Karte zu setzen. Sie waren bereit, ihr Leben und ihren Ruf und alles zu riskieren. Und das sind die Menschen, die Entwicklungen vorantreiben. Niemand erreicht ein anstrebenswertes Ziel, ohne dass er dafür kämpfen muss. Selten erreicht man ein Ziel im ersten Anlauf, praktisch nie, ohne große Anstrengungen. Außer man steckt das Ziel ganz niedrig. Also wenn ich das Ziel habe, dass ich ein gutes Essen heute Mittag habe und ich habe das Geld dazu, dann ist es ein sehr niedriges Ziel. Weil dann gehe ich einfach in ein gutes Restaurant und esse da. Also wenn ein Ziel hoch ist, anstrebenswert, dann kostet es immer. Es gibt nichts gratis. Auch wenn ihr eine Ausbildung macht. Wenn ihr eine Ausbildung macht, dann ist das Ziel relativ hoch, diese Prüfungen zu schaffen. Das ist eine Herausforderung. Ihr nehmt sie in Kauf, weil ihr dieses Ziel vor Augen habt. Ihr möchtet vielleicht Arzt werden. Ja, dann studiert ihr Medizin. Das geht nicht so einfach. Auch wenn man intelligent ist. Und das gilt insbesondere auch für unser Leben als Christen. Wir haben ein großartiges Ziel vor Augen. Bis wir aber dieses Ziel erreichen, werden wir Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Wir werden spannende, unangenehme und erfreuliche Erfahrungen machen, wenn wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind. Eines ist sich der Apostel Paulus aber ganz sicher. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, sein Leben ganz auf dieses Ziel, das uns Gott gesteckt hat, auszurichten. Auf den Reisen ermutigte er die Christen und sagte ihnen, nach Gottes Plan, so sagt Paulus und Barnabas zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Das ist ein bisschen krass, finde ich. Wir müssen doch heute immer sagen, wie gut und wie alles bestens läuft. Wenn wir glauben, dann läuft's. Dann haben wir Erfolg. Paulus sagt, wir wissen, dass es so ist, dass wenn wir auf diesem Weg sind, auch Schweres durchmachen müssen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Wir haben lediglich das Privileg, in einer Gesellschaft zu leben, die uns noch die Freiheit lässt, zu denken und zu glauben, was wir möchten. Das ist heute in vielen Ländern nicht so der Fall. In vielen Ländern werden Christen lediglich geduldet, wenn überhaupt, oder sogar verfolgt. Man darf nicht einmal den Glauben wechseln, man darf nicht Christ werden. Sonst wird man verfolgt, sogar getötet. Und man könnte natürlich fragen, ob dieses Thema, dieses Sonntagsquattros, mit dem ich heute beginne, überhaupt relevant ist. Vertrauensvoll und mutig dem Ziel entgegen. Was hat das mit uns zu tun? Brauchen wir in unserer Gesellschaft, in der wir leben, Vertrauen und Mut, um das Ziel zu erreichen? Ist es nicht ein Thema für Christen, die wegen ihrem Glauben Unannehmlichkeiten bis hin zur Verfolgung in Kauf nehmen müssen? Ich bin überzeugt, das ist für uns auch ein sehr wichtiges und aktuelles Thema. Natürlich würde ich, wenn wir in Zürich als Christen verfolgt würden, was ja in Zürich auch schon geschehen ist, in der Reformationszeit wurden die Täufer massiv verfolgt. Wenn das noch so wäre in Zürich, dann würde ich einiges anders betonen. Vielleicht müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob unser Glaube genügend Ausdruck findet, ob wir auch in unserem Bekenntnis klar sind, dort wo wir leben. Oder ob wir uns vielleicht zurückgezogen haben. Ob wir vielleicht sogar zu den U-Boot-Christen gehören. Wisst ihr, was U-Boot-Christen sind? Weiß das jemand? Wie? Genau, die U-Boot-Christen, die tauchen auf zum Sonntagsgottesdienst, sagen, hallo, hier bin ich. Dann hören sie zu, beten mit, singen und dann gehen sie zum Gottesdienst aus und dann versenken sie sich wieder. Kein Mensch merkt je, dass sie Christen sind. Und vielleicht zum Hauskreis kommen sie auch nochmals hoch mit ihrem U-Boot, singen, beten, lesen Bibel, diskutieren mit und dann geht es wieder runter. Das sind die U-Boot-Christen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen U-Boot-Christen geworden. Umso wichtiger ist das, was wir miteinander hier anschauen. Nun, wie auch immer, wir werden das Sonntagsquattro miteinander, also in diesem Sonntagsquattro miteinander, diesen Kapitel im Hebräerbrief 11 genauer anschauen. Es wird bestimmt eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit werden. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Abschnitt, den ich folgendermaßen überschrieben habe: Glaube, der Lohn ist großartig. Und nun lesen wir das miteinander. Andreas Simonk wird es uns vorlesen.
Ich lese aus Hebräer Kapitel 10 und zwar schon von Vers 32 an und dann bis Kapitel 11, Vers 2. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand wegnehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus.
Den Christen, die dieses Schreiben zuerst erhalten hatten, musste man nicht erklären, was der Glaube an Jesus Christus für negative Folgen haben kann. Sie wurden in der Öffentlichkeit beschimpft und sogar misshandelt. Einige von ihnen warf man ins Gefängnis, stellt euch das vor. Und die Christen, die von dem nicht betroffen waren, hatten sich mit diesen Christen solidarisiert. Die haben sich nicht zurückgezogen. Ah, das sind eben so diese extremen Christen. Mit denen haben wir nichts zu tun. Wir sind die eleganten Christen. Wir sind die sehen das nicht so eng wie die da, die ihr jetzt eingesperrt habt. Nein, sie haben mit ihnen mitgelitten. Sie haben sich mit ihnen solidarisiert. Sie haben sich weder innerlich noch äußerlich von ihnen distanziert. Gar nicht so unwichtig für uns heute. Natürlich kann man sich tölpelhaft als Christ benehmen und dann denkt man, oh, da möchte ich lieber nicht dazu gezählt werden. Das gibt's auch. Aber nicht überall, wo Christen angegriffen sind, haben die Christen den Fehler gemacht. Sondern vielleicht haben sie einfach gesagt, um was es geht, im Glauben und im Leben. Das hat den Leuten halt nicht gefallen und dann werden sie angegriffen. Und dann sollten wir uns eigentlich nicht distanzieren. Die Attacken gegen Christen gingen so weit, dass man ihnen sogar ihren Besitz wegnahm. Stellt euch das einmal vor. Ihr kommt nach Hause und es ist nichts mehr da. Sie nehmen euch das weg. Warum? Weil ihr Christen seid. Weil ihr nicht das glaubt, was sie denken, was ihr glauben solltet. Das geschieht heute. Heute verlieren Christen ihren Besitz, weil sie an Jesus glauben. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Es war also kein Diebstahl, den sie betrieben haben, sie haben nicht betrogen, sie haben nicht gemordet. Den einzigen Fehler, den die Christen gemacht haben, sie haben an den Gott geglaubt und den anderen hat es nicht gepasst. Sie haben sich nicht dem Kult, der in der Gesellschaft hochgehalten wurde, gefügt, sondern sie haben gesagt, wir folgen jetzt Jesus nach. Wir werden den römischen Kaiser nicht verehren, wir werden nicht vor ihm niederfallen. Das hat ihnen nicht gepasst. Sie haben niemandem wehgetan damit. Und sie ertrugen das, weil sie wussten, dass sie etwas besitzen, das ihnen niemand wegnehmen kann. Etwas, das viel wertvoller ist als alles, was sie in der Welt je besitzen könnten. Nun, das war zu Beginn ihres Glaubenslebens. Das betont ja der Schreiber hier. Man weiß übrigens nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Deshalb rede ich vom Schreiber und nicht von Paulus oder sonst irgendjemandem. Man weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall betont er, dass das zu Beginn ihres Glaubenslebens so war. Sie waren standhaft, sie waren stark. Es war für sie dermaßen deutlich, welchen Reichtum sie von Jesus bekommen haben, dass ihr Besitz und sogar ihr Leben eine völlig andere Bewertung bekommen hat. Doch die Zeit verging. Die Christen wurden älter, auch in ihrem Glauben. Und der Schreiber sieht nun eine Gefahr für die Christen. Es ist die Gefahr der Trägheit oder auch der Gleichgültigkeit. Man hat all das Schreckliche durchgemacht und nun hat man irgendwo innerlich genug davon. Nicht noch einmal. Nochmals möchten sie diese Erfahrung nicht mehr machen. So lernt man sich zu arrangieren, man muss ja nicht alles so eng sehen, wie wir das vielleicht am Anfang gesehen haben. Das war ja, als ich zum Glauben kam, da war ich in der Jugendarbeit, in der Kirche, bei uns in der evangelischen Kirche, habe ich die junge Kirche geleitet damals. Und dann kam ich zum Glauben. Und dann haben die den Eindruck gehabt, jetzt ist er ein bisschen hinüber. Und die Idee von ihnen war, das wurde dann ausgesprochen, der kommt dann schon wieder runter. Der wird schon wieder normal für ihre Begriffe, dass Jesus nicht mehr so wichtig ist für ihn, sondern dass er das wieder normal einordnet. Und so kann das sein, dass wir am Anfang unseres Glaubenslebens wie so überrascht und überwältigt von dem sind. Die Gefahr sieht es der Hebräerbriefschreiber, dass wir dann wie zurückkommen und uns normal wieder einpendeln. Wir arrangieren uns. Klar, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg, den kenne ich nicht. Und wenn es anders geht, ist mir das auch recht. Natürlich wäre mir das auch recht. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Wir ziehen dem Evangelium die Zähne und stehen in der Gefahr, uns von Jesus zu entfernen. Und der Schreiber des Briefes warnt deshalb, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Sie sollen ja nicht aufgeben, sie sollen sich hüten, träge zu werden. Weiterhin sollen sie mutig am Vertrauen auf Jesus festhalten. Warum sollen sie nicht aufgeben? Sie sollen nicht aufgeben, weil es sich lohnt, Jesus treu zu bleiben. Wir werden reich belohnt. Der Lohn wird großartig sein und wir sollen diesen Lohn nicht aufs Spiel setzen. Standhaftigkeit ist jetzt gefragt. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Zu Jesus stehen, wenn alle darüber lachen. Zu Jesus stehen, wenn wir als dumm und leichtgläubig bezeichnet sind, das ist ja etwas, was uns am meisten ärgert. Dass die Leute meinen, wir seien dumm, das verkraften wir kaum. Dass sie denken, ja, diese Christen, die sind all die verstößen sich billig fürs Jenseits und so, die haben ja kein Hirn drin. Ah, das ist unglaublich für uns, hart zu tragen, fast härter, als wenn sie uns schlagen. Bleibt standhaft, sollen sie doch sagen, was sie wollen. Zu Jesus stehen, wenn sie sagen, wir seien arrogant, weil wir sagen, nur Jesus ist der Weg zur Rettung. Das wird uns als Arroganz ausgelegt. Sollen sie sagen, wir bleiben dabei, weil es so ist. Es ist nicht unsere Idee, es ist das, was uns Gott gezeigt hat. Denn wenn wir unbeirrt Gottes Willen tun, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Im Vordergrund der Ermutigung, und das finde ich sehr interessant, steht nicht der Appell, ihr müsst das tun, um die Gottes Ehre hochzuhalten. Das hättet ihr ja auch sagen können. Das wäre auch nicht falsch. Aber er argumentiert mit dem Lohn. Er sagt, bleibt Jesus treu um euch selbst willen. Bleibt standhaft, weil ihr bekommt einen großartigen Lohn. Er motiviert mit dem Lohn. Wir sind fast, ich würde das fast sagen, 90-100% sind wir lohnmotivierte Leute. Oder wer arbeitet von euch jeden Tag und am Schluss sagt er dem Chef, du, ich brauche kein Geld. Ich habe einfach den Spaß an der Arbeit. Das macht mir dermaßen Spaß. Ich brauche keinen Lohn. Natürlich, jeder will möglichst mehr Lohn. Wenn der Chef sagt, du, ich bin mit deiner Arbeit zufrieden, du bekommst jetzt 10.000 mehr im Jahr. Sag ich, nein, bitte nicht. Nein, ich mache es ja so gerne. Ewiges Leben. Schöne Schrift, deshalb habe ich Nati gefragt. Weiter.
Ein unvergänglicher Schatz.
Unvergänglicher Schatz. Gemeinschaft mit Gott. Mit Jesus reden. Das finde ich auch super. Wenn wir einmal mit Jesus reden können, ist es unglaublich. Ja, und dann haben wir ja, ich habe ja mal so eine Predigtreihe gehabt, wo wir das noch ein bisschen. Irgendwo rumschwirren, auf einer Wolke oder so. Ja, wir haben einen Fürsprecher. Das ja, hat noch jemand eine Idee? Sondern im Schauen. Genau. Genau, Gleichgesinnten, kein Krach mehr. beten dich an. Amen.